Liebe Geschwister im Herrn, liebe Gäste, ich möchte Sie auch heute Morgen ganz herzlich begrüßen im Namen unseres wunderbaren Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ja, wir wollen auch heute Morgen wieder zusammenkommen, um auf das Wort des lebendigen Gottes zu hören. Wir wollen dem Herrn vertrauen, der uns durch Mose hat sagen lassen, das lese ich mal aus 5. Mose 32, Vers 46 folgende: Nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern gebietet, dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen, denn es ist kein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben. Und das dürfen wir wissen als Kinder Gottes, die gezeugt sind von dem Heiligen Geist, dass die Worte Gottes die Nahrung sind für uns, dass es unser Leben bedeutet, dass es ein Wort ist, das uns stärken will, mit dem der auferstandene und verherrlichte Herr Jesus selber zu unseren Herzen reden will. Und das macht auch das Besondere aus, wenn wir dieses Wort hören, dass wir darin die Stimme unseres guten Hirten erkennen dürfen. Ja, wir haben diese Tage, diesen ersten Thessalonicher Brief, Schritt für Schritt, Vers für Vers betrachten dürfen. Und wir haben gesehen, um es noch einmal kurz zu wiederholen für die, die nicht da sein konnten, dass der erste Thessalonicher Brief zunächst mal auch ein Brief der Ermunterung ist, ein Brief, in dem der Apostel Paulus auch einfach die Thessalonicher anspornt, im Glauben treu zu bleiben, trotz der Verfolgungen, die diese junge Gemeinde getroffen hatte, dass er sie ermuntert, wirklich auch ihr Glaubenszeugnis zu bewahren und darin zuzunehmen. Sie hatten sich bekehrt und das war auch deutlich geworden ihrer heidnischen Umgebung. Sie waren ein Licht gewesen, ein Zeugnis des Evangeliums unter den Menschen, die noch in der Finsternis waren. Und wir haben auch gesehen, dass Gott uns auch da ermutigen will, dass auch wir unseren Glauben freudig bezeugen, dass wir das Evangelium weitergeben an die Menschen und dass wir es auch ausleben, sodass wir selber ein Brief des Christus sein können. Und im zweiten und dritten Kapitel haben wir gesehen, dass Paulus da einfach sein eigenes Herz öffnet und zeigt, wie er als Diener Gottes besorgt ist um die Menschen, die sich bekehrt haben, wie er sie ermahnt und ermutigt, wie er ihnen zuspricht, wie er aber auch, was echte Liebe ist, ihre Fehler nicht einfach stehen lässt und tolerant darüber hinweggeht, sondern er geht ihnen nach, er spricht ihnen zu Herzen, dass sie auch ihr Leben ausrichten sollen, dass sie so leben sollen, wie es des Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Und wir haben dann auch im vierten Kapitel gesehen, dass Paulus im zweiten Teil des Briefes eben übergeht zu Ermahnungen und Belehrungen, die einfach Mängel auch im Glaubensleben der Thessalonicher korrigieren sollen und ihnen helfen sollen, dem Herrn besser nachzufolgen. Und dass er da das große Thema Heiligung anspricht, dass wir als Kinder eines heiligen Gottes selbst auch in unserem Wandel heilig leben sollen. Wenn ich das vielleicht noch aus dem ersten Thessalonicher Brief, einmal aus dem ersten Petrusbrief in Erinnerung rufen darf, was dort auch der Apostel Petrus schreibt, 1. Petrus 1, Vers 16 und 17, das ist letztlich auch das, was Paulus in diesen Abschnitten geschrieben hat. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und in Vers 15, so wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Das haben wir gestern betrachtet, was Heiligung bedeutet. Eine Ausrichtung des ganzen Lebens auf den heiligen Gott, eine Absonderung, ein Bruch mit der Sünde und dem Schmutz des heidnischen alten Lebens, in dem ja auch viele der Thessalonicher gesteckt waren. Es ging da auch um das Thema Unzucht oder Hurerei, voreheliches, außereheliches, geschlechtliches Zusammensein und wie das auch von der im Licht der Bibel, des Wortes Gottes gesehen wird, dass ein gläubiger Christ jemand ist, dessen Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und dass er auch dementsprechend rein leben soll von diesen Dingen. Und dann haben wir noch gehört, eben das große Thema Wiederkunft des Herrn. Das war der Hauptakzent eigentlich gestern, dass der Herr Jesus wiederkommen wird, um seine Gemeinde zu entrücken, dass das die Hoffnung der Gläubigen ist, dass sie deshalb nicht in Hoffnungslosigkeit verfallen brauchen, weil sie wissen, der Herr kommt bald und er wird uns in seine Herrlichkeit nehmen. Wir haben das ja auch in dem Lied sehr schön zum Ausdruck bringen dürfen. Und nun kommen wir zu dem letzten Abschnitt des 1. Thessalonicher Briefes, das 5. Kapitel. Und dort lesen wir ganz praktische Ermahnungen und Ermunterungen für ein Leben in der letzten Zeit. Und das ist ja etwas, was für uns ganz wichtig ist. Wir sind wirklich in der Endzeit. Wir sind der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus nahe, in einem ganz konkreten Sinn auch nahe. Die Zeichen, dass dieses Ende der Zeiten näher kommt, sind, denke ich, für jeden Bibelleser auch in der Zeitgeschichte deutlich. Nun lesen wir einmal die ersten Verse des 5. Kapitels miteinander. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Also auch hier sehen wir, wie weitreichend auch die Belehrung des Apostels Paulus für diese Gläubigen war. In der kurzen Zeit, in der er bei ihnen war, hat er auch über diese Dinge gesprochen, über die Zeit des Endes. Und wir erinnern uns auch in Apostelgeschichte 17, dass Paulus sogar die Evangeliumsverkündigung damit anfängt unter den Athenern, dass er sagt, Gott hat einen Tag festgesetzt, wo er die Welt richten wird. Und er hat einen Mann bestimmt, der Richter sein soll, und hat ihn auferweckt aus den Toten. Und es ist der Herr Jesus Christus selbst. Und diese Botschaft von dem kommenden Gericht ist eine durch und durch biblische Botschaft, nur dass wir sie heute eigentlich nur noch ganz selten hören. Ja? Aber das Wort Gottes ist nicht den Strömungen der Zeit, den Strömungen des Zeitdenkens angepasst, sondern es ist ewig. Es ist ein Ruf Gottes aus der Ewigkeit in unsere Zeit. Die Bibel verändert sich nicht. Die Menschen meinen vielleicht, das ist nicht mehr aktuell, das ist nicht mehr zeitgemäß. Aber ihr Lieben, die Botschaft von dem kommenden Zorngericht Gottes über die Sünde dieser Welt ist zeitgemäßer denn je. Ja, und ich denke, das dürfen wir uns noch einmal in Erinnerung rufen. Was ist denn der Tag des Herrn? Nun, wenn man das Alte Testament kennt, weiß man, dass die Propheten immer wieder von diesem Tag des Herrn gesprochen haben. Und es ist im Grunde ein Bild aus der Antike, wenn ein König in einem großen Reich herrschen musste, dann konnte er nicht überall gleichzeitig sein. Er hatte auch noch kein E-Mail und Telefon zur Verfügung und solche Dinge. Und deshalb ist der König normalerweise immer in die Bezirkshauptstädte, in die großen Plätze seines Reiches gereist. Und dann wurde Gericht gesprochen. Dann konnte zum Beispiel die Witwe, der irgendein reicher, mächtiger Mann die Felder geraubt hatte, konnte zum König kommen und konnte an ihn appellieren und sagen, schaffe mir Recht gegenüber meinem Bedrücker. Ja? Das waren die Tage, in denen in den Provinzen des Reiches Recht gesprochen wurde, in denen das Unrecht gerichtet wurde und der König seine Macht, seine Autorität unmittelbar im Gericht deutlich gemacht hat. Und das ist letztlich auch dieses Bild, das das Wort Gottes hier gebraucht. Es gibt einen Tag. Schaut einmal, Gott ist der Herrscher über die ganze Welt. Er ist der Höchste. Er ist der König der Könige. Der Herrscher schon immer gewesen. Er herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber es ist ein Teil von Gottes Gerichtshandeln über dieser Welt, die in Sünde gefallen ist, dass Gott es wohlgefallen hat, die Macht Menschen zu übergeben, gottlosen Menschen. Sie stehen unter der Oberhoheit Gottes. Ja, das erinnert uns Paulus und sagt, betet für die Obrigkeit. Alle Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Das hat er gesagt zu einer Zeit, wo Nero Kaiser war, einer der blutrünstigsten, willkürlichsten und bösesten Herrscher, die es überhaupt gab. Und er sagt, ihr seid verpflichtet, untertan zu sein. Ja? Also das muss man sich vorstellen. Aber er hat genau gewusst, Gott hat es so geordnet, dass die Welt unter der Herrschaft gottloser Menschen ist und trotzdem ist Gott der Oberherrscher. Und nun geschieht viel Unrecht in der Welt. Eine der häufigsten Sachen, die wir Ungläubige hören, reden hören, wenn sie über Gott reden, ist: Wie kann Gott das zulassen? Tsunami, Hungertote, wie kann Gott das zulassen? Ja, der König hat noch nicht Gerichtstag gehalten. Ja? Es sieht so aus, als könnten die Menschen tun und lassen, was sie wollen. Das ist ja das Schreckliche. Und viele Gläubige, auch Gerechte des alten Bundes, hatten da eine Anfechtung. Sie haben gesagt, warum lebt der Gottlose und er kann tun und lassen, was er will? Ja, er wird auch noch dadurch belohnt, dass es ihm gut geht für seine Sünden. Und dann haben aber die gottesfürchtigen Gläubigen schon damals gewusst, Gott lässt es für eine gewisse Zeit zu. Aber es kommt ein Tag, da wird vom Himmel her die Gerechtigkeit Gottes offenbar und dann wird Gott mit allem Ernst und aller Schärfe das Böse richten. Das ist der Tag des Herrn. Und dieser Tag des Herrn ist am Ende der Zeit festgesetzt. Von Gott bereits von Ewigkeit her festgesetzt. Und darauf bezieht sich der Apostel Paulus. Er sagt, das Gericht über diese Welt kommt. Die Gottlosigkeit der Gottlosen wird irgendwann ein jähes Ende nehmen. Aber noch müssen wir sie ertragen und erdulden und darunter leiden. Das mussten auch die Thessalonicher. Ja, sie riefen zu Gott um Bewahrung. Ganz gewiss, Gott hat sie durchgebracht, aber sie mussten trotzdem Verfolgung und Unrecht erleiden. Auch von der Obrigkeit. Ja. Das war, denke ich, auch der Hintergrund, warum sie sich beschäftigt haben mit diesem kommenden Zorngericht Gottes. Und ich denke, wir sollten zwei Dinge dabei sehen. Auf der einen Seite, Gott hat diesen Tag souverän festgelegt, aber wir wissen nicht, wann er anbricht. Dazu vielleicht noch aus der Apostelgeschichte 1 eine ergänzende Stelle, in der wir auch diesen Begriff Zeiten und Zeitpunkte drin haben. Ab Vers 6, Apostelgeschichte 1, lesen wir, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Das ist auch der Tag des Herrn. Ja, so wie die Heidenvölker am Tag des Herrn blutig gerichtet werden und der Zorn Gottes über sie kommt, so wird der Tag des Herrn für das Volk Israel nach einem Läuterungsgericht, das auch noch einmal sehr ernst wird, Erneuerung, Belebung und Wiederherstellung und Wiederannahme bedeuten. Ja, sie werden erfahren, wie Christus, der König in Jerusalem, sich niederlässt und die Königsherrschaft wieder aufrichtet. Das war ja ihre Hoffnung, die Hoffnung der Juden. Und nun sagt der Herr, er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Also wir dürfen auch hier heute als Jünger des Herrn wissen, der Tag des Zorngerichtes kommt. Er kommt auch näher. Er kommt ganz gewiss. Aber wir können diesen Tag nicht bestimmen. Es gab immer wieder Christen, die haben das missachtet, ja. Bekannte Bibelausleger, Bengel bei uns im schwäbischen Pietismus zum Beispiel, die wollten den Tag des Herrn berechnen. Ja? Sie sind damit zu Schanden geworden. Ja? Konnte gar nicht anders sein. Also der Tag des Herrn, das sind nicht Zeiten und Zeitpunkte, mit denen wir uns beschäftigen sollten, sondern wir sollen Zeugen des Evangeliums und der Gnade Gottes sein, solange der Tag der Gnade noch dauert. Das sind nämlich zwei ausschließende Dinge. Heute haben wir noch den Gnadentag. Heute heißt es noch, jeder, der das Evangelium hört und der sich von Herzen bekehrt zu dem Herrn Jesus, wird errettet. Seine Sünden werden ihm vergeben. Er wird zu einem Kind Gottes gemacht aus lauter Gnade. Diese Zeit der Gnade hört an einem bestimmten Punkt auf. Wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann kommt das Gericht. Die Gemeinde wird entrückt und das Gericht kommt über die gottlose Welt. Und das ist eine wichtige Sache. Dieser Tag kommt gewiss. Aber Gott zögert ihn hinaus. Und das ist ein ganz wichtiges Wort aus dem 2. Petrusbrief. Ich möchte das in aller Ausführlichkeit mit uns einmal lesen, denn das ist, denke ich, ein Wort, das in unserer Zeit von uns Gläubigen ganz ernst beachtet werden sollte. 2. Petrus 3, ab Vers 3. Da lesen wir, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Wir haben auch heute in der Christenheit eine recht starke Strömung, die hat diese Botschaft von dem kommenden Zorngericht Gottes absichtlich vergessen und beiseite genommen. Viele Christen meinen heute, wir leben in einem Zeitalter des Christentums, wo das Christentum sich so allmählich ausbreitet wie ein Sauerteig und alle, die ganze Gesellschaft, die ganze Welt wird immer besser, immer biblischer, immer christlicher und irgendwann mal kommt dann Christus und nimmt aus der Hand der christlichen Gemeinde ein schönes Reich entgegen, in dem die ganze Welt christlich geworden ist. Ja? Das ist aber nicht die Lehre der Bibel. Wir wollen uns noch einmal daran erinnern, der Herr Jesus sagt, die Zeit, wo der Sohn des Menschen wiederkommt, wird sein wie die Tage Noahs und wie die Tage Lots. Das heißt, die Welt wird immer gottloser und gesetzloser werden. Die Sünden Sodoms werden überhand nehmen, Okkultismus und perverse Dinge. Und es wird so schlimm werden, dass Gott mit Zorngericht eingreifen muss. Und es werden nur wenige sein, die in dieser Zeit gerettet werden und gerecht sind. Ja? Und der Herr sagt, gerade so wird es sein in den Tagen, wenn der Sohn des Menschen wiederkommt. Ja? Also nicht eine allmählich christlicher werdende, fortschreitende Welt, in der alles immer friedlicher und immer besser wird, sondern die Welt schreitet fort in Gesetzlosigkeit und Gottlosigkeit, bis das Maß der Sünde voll ist. Ihr Lieben, es gibt ein Maß der Sünde im einzelnen Leben und auch im Leben dieser Welt. Ja? Wir lesen das bei Abraham, dass Gott ihm sagt, du wirst dieses Land erben, aber im Moment noch nicht, das Maß der Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Ja? Aber dann war das Maß voll und dann kam auch das Gericht und nichts konnte dieses Gericht mehr aufhalten. Und genauso wird es sein mit dieser Welt. Manche übersehen absichtlich Wahrheiten des Wortes Gottes. Wisst ihr, das menschliche Herz ist trügerisch. Das menschliche Herz hat eine schreckliche Fähigkeit, sich selbst zu belügen und zu betrügen. Man pflückt sich aus der Bibel die schönen, erbaulichen Sprüche raus und das Unbequeme lässt man weg. Das tun wir leider auch manchmal in unserem Leben als Gläubige. Ja, ist falsch. Wir müssen uns gerade auch den ernsten und mahnenden Worten der Bibel stellen. Nun, lesen wir weiter. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Es ist vielleicht gar nicht so zufällig, dass es heute so viele gelehrte Theologen gibt, die sagen, ach, diese Flut, das ist ein Märchen, die gab es gar nicht. Zumindest war sie nicht weltweit. Ja? Wisst ihr, dahinter steckt irgendwo auch Methode. Man will nicht wahrhaben, dass es einen lebendigen Gott gibt, der die Sünde richten wird. Ja? Weil, sagt die Bibel, deine Sünde wird dich finden. Irgendwann einmal kommt sie ans Licht. Irgendwann einmal wird Gott Rechenschaft fordern. Vom Einzelnen, aber auch von dieser ganzen Welt. Das ist eine Wahrheit, die kann niemand wegdiskutieren. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Ich denke, das sollte uns auch anspornen, das Evangelium weiterzugeben, dass wir wissen, die gottlosen Menschen um uns herum, sie werden einmal vom Verderben ergriffen werden. Es wird einmal Zorn Gottes über sie kommen. Und jetzt noch ist die Zeit, wo wir ihnen sagen können, wie sie gerettet werden können. Vers 8, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also Gottes Zeitrechnung ist anders als unsere. Ja. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Da haben wir wieder diese Formulierung, die Paulus auch verwendet. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Botschaft für heute. Auf der einen Seite ist es eine Botschaft, die uns deutlich macht, Das Gericht Gottes ist schon längst über diese Welt beschlossen. Es hängt sozusagen über dieser Welt schon ganz unmittelbar und kann jeden Moment einbrechen. Es gibt nur eine Kraft, die dieses Zorngericht noch zurückhält. Und wir müssen uns fragen, wie lange noch? Wenn wir sehen, wie die Gesetze und Ordnungen Gottes wissentlich mit Füßen getreten werden, wie Menschen scharenweise die Ordnungen Gottes frevelhaft und lästerlich übertreten, wie zum Beispiel solche Dinge geschehen, wie dass 100.000 Kinder abgetrieben werden jedes Jahr, allein wenn ich es richtig weiß, in Deutschland, aber auf jeden Fall Zahlen, die erschreckend sind, einfach um der Bequemlichkeit des Lebens willen, dann müssen wir sehen, das Zorngericht Gottes kann nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Das, was zurückhält, ist allein die Barmherzigkeit und Langmütigkeit Gottes. Und das ist etwas so Kostbares. Er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Er möchte also, dass die Menschen noch umkehren, bevor der Zorn sie verzehrt. Gott ist ein Gott, der Gnade üben will. Der will, dass Menschen nicht verloren gehen, sondern umkehren. Aber er kann die Menschen nicht retten, wenn sie nicht Buße tun. Er wird niemals jemand retten, der in seinem Sündenleben stolz verharrt und einfach so weitermacht, obwohl er weiß um Gottes Gericht und Gottes Gnade. Also von daher ist es ein Ansporn, dass wir die Tage auskaufen, das Evangelium noch weiterzugeben, dass wir den Menschen noch zurufen, es ist noch Zeit umzukehren, dass wir auf der anderen Seite wissen, diese Welt ist bereits vom Tod gezeichnet, sie ist gerichtet. Das ist auch vielleicht wichtig, weil die Verführung groß ist in dieser Zeit, weltförmig zu leben, dass wir als Christen uns an diese Welt anpassen, uns mit ihr anfreunden. Sie hat uns ja so manches an Bequemlichkeit zu bieten. Und wir vergessen, dass sie Gott ein Gräuel ist in ihrer Gottlosigkeit. Wisst ihr, nicht nur der offene Sünder ist Gott ein Gräuel, sondern es ist Gott ein Gräuel, wenn der Mensch unabhängig von ihm lebt. Ja? Der Selbstgerechte, der sagt, ach, ich bin immer ein anständiger Bürger gewesen, ich habe immer das Rechte getan, ich brauche mal nicht vor Gott Angst zu haben, wenn ich da zu Gott komme, dann kann ich da gut bestehen. Das ist vielleicht Gott das größte Gräuel überhaupt. Ja? Denn der Mensch ist geschaffen, in der Abhängigkeit von Gott zu leben und Gott zu dienen. Und der Mensch, der stolz für sich selbst lebt und sagt, ich genüge mir selbst, ich brauche keinen Gott, ja, das allein ist schon eine ganz schwerwiegende Sünde, die einmal das Gericht bringen wird. Wie viel mehr die Übertretungen der Gebote. Also das sollten wir wissen, dass wir uns absondern von der Welt, dass wir uns fernhalten von dieser Welt, die unter dem Todesurteil Gottes steht und uns nicht mit ihr anfreunden als Christen. Und das sagt auch Petrus in den folgenden Versen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Also diese Erwartung des kommenden Zorngerichts ist ein Ansporn für uns zur Heiligung. Und das ist eigentlich auch der Grundton, den wir finden, wenn Paulus über diesen kommenden Tag des Herrn die Thessalonicher belehrt. Er zeigt ihnen, dass dieser Tag Verderben bringen wird über die Menschen. Der Tag wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, wenn sie nämlich sagen werden, Frieden und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Ja? Also ich denke, das ist wichtig, dass wir das sehen. Wenn wir uns eins machen mit der Welt, wenn wir ununterscheidbar von der Welt sind, womöglich uns von ihren Sünden und Gottlosigkeiten anstecken lassen, dann widerstehen wir dem Willen Gottes und ziehen uns selber Züchtigung und Gericht zu. Wir sollten durch unser Lebenszeugnis zeigen, wir haben mit dieser gottlosen Welt nichts zu tun. Und es ist auch so, und darüber belehrt sie Paulus in den folgenden Versen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Also Paulus zeigt hier, das Zorngericht, das über diese gottlose Welt kommen muss, in Feuer, dieses Zorngericht ist nicht für die Gläubigen bestimmt. Und hier gibt es natürlich unterschiedliche Auslegungen. Wie gesagt, ich persönlich bin der Überzeugung von der Schrift her, die Gemeinde wird nicht durch die große Trübsal gehen. Die Gemeinde geht sehr wohl durch Bedrängnisse und durch Verfolgungen, denn das muss in der Zeit des Endes immer mehr auch kommen. Aber dieser Zorn Gottes über die Gottlosigkeit der Ungerechten, das trifft die Gemeinde nicht. Sie ist nicht für den Tag des Herrn bestimmt, sondern für das Heil, das ihr auch in der Entrückung zuteil wird. Deswegen sagt Paulus in 1. Thessalonicher 1, Vers 10, sie wartet auf Jesus, der sie errettet vor dem kommenden Zorngericht. Und damit ist der Tag des Herrn gemeint. Also die Gottlosen werden nicht entfliehen können, sie wird dieser Tag massiv treffen. Und wir sehen ja in der Offenbarung, was für schreckliche Gerichte das sein werden. Das hat also nichts zu tun mit einem Tsunami. Das sind alles nur ganz schwache Vorspiele von dem, was dann einmal kommen wird. Ja, das muss uns ganz klar sein. Deswegen ist es auch völlig falsch, wenn irgendwelche Ausleger mit guten Gründen vielleicht gesagt haben, wir sind schon im Tag des Herrn, wir sind schon bei der Zornschalengericht so und so. Das ist eine falsche Bibelauslegung. Wir müssen die Bibel wörtlich nehmen. Und das, was heute in der Welt vorkommt, sind nur schwache Vorbeben. Das eigentliche Erdbeben des Gerichtes Gottes wird so katastrophal sein, dass es sich überhaupt nicht damit vergleichen lässt. Ja? Also wir sind als Gemeinde nicht im Tag des Herrn, nicht im Zorngericht Gottes, sondern wir sind da herausgenommen. Wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir das sehen. Der Gläubige, ihn trifft kein Zorn Gottes. Es kann nicht sein, dass der Zorn Gottes einen Gläubigen trifft. Warum? Die Bibel sagt, unser Stellvertreter, der Herr Jesus, hat den ganzen Zorn Gottes am Kreuz getragen. Gott wäre ungerecht, wenn er einen, der dem Herrn Jesus angehört, mit Zorngericht richten würde. Wohlgemerkt, etwas anderes ist väterliche Züchtigung. Ja? Ohne väterliche Züchtigung sind wir gar keine Kinder Gottes. Aber es gibt manche aufrichtige Kinder Gottes, die denken, sie sind unter dem Zorngericht. Der Zorn Gottes hat sie getroffen und dabei ist es väterliche Züchtigung. Etwas anderes kann ein Kind Gottes nicht treffen. Sonst wäre die Bibel nicht wahr, wenn sie sagt, er trug den Zorn für uns. Ja? Das ist aber wahr und das dürfen wir im Glauben auch ergreifen. Ja? Wir sind errettet aus dem Zorngericht. Das Zorngericht ist für die Gottlosen, nicht für die Gerechten. Aber etwas anderes ist Paulus wichtig, dass er nämlich zeigt, schaut her, wenn ihr Söhne des Lichts seid, solche, die Kinder Gottes sind, von dem lebendigen Gott gezeugt und angehören, ihr seid dann auch Söhne des Tages. Und dieser Tag, ich denke, das bezieht sich auch auf das kommende Reich des Christus. Ja, das wird ja so schön gesagt in 2. Petrus 1, wenn die Dunkelheit vergeht und der Tag anbricht. Und der Tag, das ist der wiederkommende Herr und sein Königreich. Da wir gehören nicht zu der Nacht dieses gesetzlosen Zeitalters, wir gehören zu dem kommenden Tag des Reiches des Christus, das wir erben dürfen. Und deshalb sollen wir auch leben als solche, die dem Tag angehören. Und das ist jetzt die Ermahnung, die Paulus eigentlich darin bringt. Nicht, dass wir Angst haben müssten vor dem Zorngericht Gottes, sondern dass wir wachsam sind in einer Zeit, wo dieses Zorngericht immer näher kommt. Vers 6 lesen wir, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Also die Gefahr für die Gläubigen ist, dass sie in dieser letzten Zeit schlafen. Was bedeutet das? Nun, ich denke, es ist klar, dass das ein Bild ist. Und ich denke, das Bild ist das, wenn wir meinen, wir könnten uns der Welt gleichstellen. Wir könnten mit den Sünden der Welt spielen, wir könnten gleichgültig sein gegenüber den geistlichen Wahrheiten und Warnungen, dann schlafen wir. Dann sind wir solche, die als Gläubige nicht verstehen, was diese Zeit eigentlich uns zu sagen hat, welche Herausforderungen sie bietet. Wisst ihr, wenn wir als Soldaten im Krieg sind und es wird angesagt, jederzeit können irgendwelche feindliche Soldaten oder Guerillas kommen und uns überfallen, dann legen wir uns nicht schlafen, sondern dann sind wir wachsam, dann wissen wir, es gilt unser Leben. Wir müssen aufpassen, wir müssen jede Regung des Feindes rechtzeitig erkennen, damit wir uns schützen können. Und das ist eigentlich auch so dieses Bild. Ja, es ist falsch, wenn wir meinen, wir könnten uns zur Ruhe legen und meinen, es gibt kein Problem für uns, wir können als Christen so vor uns hinleben, träge und lau und weltförmig, dann schlafen wir geistlich gesehen. Es ist interessant, auch im Römerbrief finden wir eine ganz ähnliche Ermahnung, die wollen wir auch noch einmal dazu lesen. Römer 13. Vers 11 folgende. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Da geht es auch um die Entrückung. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. Also auch hier der Tag, das ist, wenn Christus wiederkommt. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. So sagt es ja auch der Herr in einem Gleichnis. Ja? Wenn der Knecht, der wachen sollte, weil sein Herr jederzeit wiederkommt, wenn er isst und trinkt und schlemmt, und sich mit den äußerlichen Genüssen des Lebens vollpumpt, dann wird er träge und schläft ein und ist nicht mehr wachsam. Wisst ihr, das ist unsere Gefahr hier im Westen. Ja, dass wir nämlich alles im Überfluss uns leisten können. Tolle Autos, gutes Essen, Urlaube, alles Mögliche. Und dann kommen wir an einen Punkt, wo wir denken, ach, lasst uns dieses Leben genießen, uns selbst verwirklichen. Es wird schon nichts Schlimmes kommen, es ist ja alles friedlich und gut. Und dann schlafen wir, dann sind wir nicht wachsam. Dann sehen wir nicht, welche Zeit wir leben. Eine Zeit, in der der Wohlstand uns eine Bedrohung, eine Gefahr ist für unser geistliches Leben. Wir dürfen dankbar sein für die Güter, die Gott uns gibt. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Streben nach materiellem Reichtum und Selbstverwirklichung unser geistliches Leben Schritt für Schritt an Kraft und Wachsamkeit verliert. Das ist eine große Gefahr für uns westliche Christen. Wenn man dann mal mit Gläubigen aus anderen Ländern, auch aus armen Ländern in Europa zusammenkommt, dann wird einem das erst so richtig bewusst, welche Gefahren wir hier haben. Also lasst uns wachen und nüchtern sein. Nüchternheit und Betrunkenheit sind auch ein Gegensatz wie Schlafen und Wachen. Wachsam sein heißt sich heilig halten, heißt genau diese Ermahnungen aus dem 2. Petrusbrief beachten, dass wir beten sollen, dass wir den Tag des Herrn erwarten und damit rechnen, dass diese Welt immer gottloser wird und uns fernhalten von der Welt. Und genauso Trunkenheit. Das bedeutet, dass wir letztlich unser geistliches Urteilsvermögen verlieren, dass wir meinen, uns Illusionen machen, uns selber betrügen, vielleicht sogar von den Irrlehren dieser Welt etwas aufnehmen, was unser geistliches Urteilsvermögen eintrübt. Ja? Und ich denke, da sind wir in Gefahr. Ja, nicht nur durch zum Beispiel solche charismatische Irrlehren, die einen wirklich trunken machen können, wenn man diesen falschen Geist aufnimmt, sondern es gibt auch auf andere Weise Illusionen, in die wir uns wiegen können. Und dann wachen wir nicht mehr, dann beten wir nicht mehr, dann sind wir nicht nüchtern. Ein Soldat, der betrunken ist, der ist untauglich für den Kampf, der kann sich nicht wehren, wenn der Feind ihn angreift. Ja, das ist ganz klar. Deswegen auch dieses Bild des Soldatischen kommt eigentlich in dieser ganzen Passage zum Ausdruck. Das sehen wir dann besonders, dass er eben die Waffenrüstung eines römischen Soldaten anführt, um das Bild des Kriegers Christi, des Kämpfers Christi zu zeichnen. Wisst ihr, wenn wir ein gemütliches Privatleben führen, brauchen wir keinen Brustpanzer. Ne? Keiner von euch zieht irgendeine Rüstung an oder eine kugelsichere Weste, wenn er in seine Arbeit geht. Wir leben ja im Frieden, wir haben ja nichts zu befürchten. Aber geistlich gesehen, sagt die Bibel, ihr sollt jeden Tag beständig eure geistliche Waffenrüstung anziehen, weil es gibt nämlich einen Widersacher, der auf dem Plan ist und uns angreifen will, wenn wir uns gerade in Sicherheit wiegen und meinen, es sei alles in Ordnung. Ja? Deshalb lasst uns angetan sein mit dem Brustpanzer des Glaubens. Ja? Der Teufel schießt seine Pfeile auf unser Herz. Ja? Er will uns verwunden, er will uns beflecken und wir brauchen diesen Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Aber der Teufel schießt seine Pfeile auch zuallererst auf unsere Gedanken. Das ist ganz interessant. Ja? Der Feind wirkt in unsere Gedanken rein. Er gibt uns manchmal Verklagungsgedanken. Deswegen redet die Bibel von dem Verkläger und weist uns hin auf den hohen Priester, den Herrn Jesus Christus, der uns vertritt vor dem Vater und der ständig für uns eintritt, sodass der Verkläger nicht zum Ziel kommt. Also es gibt manche Christen, die leiden unter bedrückenden Gedanken, unter zwanghaften Gedanken. Sie leiden auch unter Verklagungsgedanken und denken, Gott hat mich verworfen, wird mir Gott auch meine Sünden vergeben? Und das kann eine ganz große Qual werden. Wir brauchen Schutz für unsere Gedanken und dieser Schutz ist hier dem Bild dargestellt, der Helm der Hoffnung auf das Heil. Wenn ich weiß, der Herr Jesus ist für meine Schuld gestorben, sein Blut redet für mich beständig vor dem himmlischen Gnadenthron, vor dem heiligen Gott. Das ist das, was wir wissen müssen. Das ist die Gewissheit des Heils in Christus und die sollten wir haben als einen Schutzhelm, der unser Denken beschirmt vor den Anklagen und den finsteren Einwirkungen des Feindes. Ja? Also wir sehen, wir haben, Christsein ist nicht irgendein friedlicher Spaziergang, es ist in gewisser Weise ein beständiger Kampf, für den wir uns rüsten lassen müssen. In Epheser 6 haben wir ja eine ausführliche Abhandlung davon. Und da wird es auch so deutlich, im Grund ist Christus unsere Rüstung. Ja? Der Herr Jesus Christus selbst ist unser Schirm und Schild, unsere Gerechtigkeit, unser Friede. In ihm sind wir geschützt und geborgen. Aber wenn wir die Gemeinschaft mit ihm vernachlässigen, dann sind wir wie ein Soldat in der Schlacht, der ohne Rüstung hineingeht in die Schlacht und dann wird er ganz schnell verwundet und ist aktionsunfähig am Rande und kann nicht mehr weiter. Ja? Das ist eine Gefahr, die heute viele Christen auch treffen, weil sie die Zeiten nicht verstehen, dass wir beständig diese geistliche Waffenrüstung anziehen sollen. Nun ermutigt Paulus noch einmal die Thessalonicher und zeigt ihnen Vers 9 und 10, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Wieder wendet Paulus die Blicke der Thessalonicher auf die Hoffnung der Errettung durch den wiederkommenden Herrn, dass der Herr unser Heiland ist, der uns aus dem Zorngericht bewahrt, der uns errettet aus dem Zorngericht, dass wir nicht in das Zorngericht kommen. Er ist für uns gestorben. Jesus Christus starb für mich. Das ist der Felsengrund meines Heils. Wisst ihr, nicht nur Jesus Christus starb für Sünder, starb für uns, sondern Jesus Christus starb für mich ganz persönlich. Ich weiß, dass meine Schuld vergeben ist, getilgt ist durch das kostbare Blut des Lammes Gottes. Kann das jeder von euch, von Ihnen gewiss und froh sagen? Das ist eine wichtige Frage, dass wir darin Gewissheit haben, dass wir wissen, jawohl, ich habe Vergebung der Sünden. Ich habe Heil, nicht durch meine eigenen Bemühungen, durch meine Frömmigkeit, durch meine Tradition, sondern ganz allein durch das Lamm Gottes, das stellvertretend für mich dort am Kreuz gestorben ist. Er trug meine Sünde, mein Gericht, meinen Tod stellvertretend und ich bin jetzt gerecht, ich lebe durch meinen Herrn Jesus Christus. Das sollte das frohe, gewisse Bekenntnis jedes Kindes Gottes sein. Und wenn jemand empfindet, nein, das kann ich gar nicht sagen, dann ist es so wichtig, den Herrn zu suchen und wirklich nicht nachzulassen, bis Gewissheit herrscht, bis man durch klare Umkehr und Glauben zur Gewissheit gekommen ist, ich bin im Besitz des Heils, im Besitz der ewigen Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn wir dieses wissen, dann wissen wir sind bestimmt, für immer mit ihm zu leben. Ob nun die gemeint sind, die schon gestorben sind, die schon entschlafen sind, ich denke, das ist hier gemeint, oder die, die noch leben, alle miteinander werden einmal mit dem Herrn sein, für immer. Und das ist diese Hoffnung, die uns Zuversicht gibt in den Kämpfen, die wir hier auch noch auszuhalten haben. Und nun kommt der Vers 11. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Ermahnung, Zuspruch, könnte man das auch übersetzen, Ermunterung. Es ist ganz interessant, je nachdem, was jemand braucht. Ja, Gott will uns Zuspruch geben, dass wir in unserem Leben wirklich auch nach dem Wort und Willen Gottes leben. Da brauchen wir immer wieder Korrektur. Ja, das ist immer, wir versuchen da diesen vorgezeichneten Kurs zu halten, aber im Endeffekt sind wir immer so ein bisschen an der Linie vorbei. Und dann merken wir, so wie beim Autofahren, ja, kein Mensch kann so eine gerade Linie ganz genau halten, sondern merkt, da muss ein bisschen links, da muss das Steuer wieder ein bisschen rechts gehen. Und das ist auch Ermahnung, bedeutet, wenn da ein liebender Beifahrer ist und sagt, du solltest mal wieder ein bisschen nach links, du bist fast auf dem Beifahrerstreifen. Das sagt mir meine Frau dann manchmal, ja, wenn ich ein bisschen müde werde beim Autofahren. Ja. Und diese Form von Korrektur, Kurskorrektur, lasst uns auf der Spur des Herrn bleiben. Wir sind immer geneigt abzuweichen. Das ist eigentlich, was hier gemeint ist, ermahnt einander. Gebt einander Zuspruch. Ermutigt euch auch. Wenn jemand entmutigt wird, braucht er Ermutigung. Wenn jemand falsch läuft, braucht er Ermahnung und Zurechtweisung. Wenn jemand bedrückt ist, braucht er Trost. Und das sind die drei Bedeutungen dieses Wortes, die wir immer wieder finden in der Bibel. Also auch eine ganz wichtige Wahrheit. Wir können nicht als Einspänner durch unser christliches Leben kommen. In der letzten Zeit noch viel weniger als sonst, aber wir können es grundsätzlich nicht. Gott hat es nicht so vorgesehen, wie das manche sagen. Ja, ich und mein Herr, wir beide können alleine durch alles durch. Ja. Zur Not geht es. Gott stellt manchmal Missionare ganz einsam in irgendeinen Platz, wo kein anderer Gläubiger ist. Dann ist der Herr da und füllt allen Mangel aus. Aber das Normale ist, wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen die anderen Gläubigen, wir brauchen die Korrektur, die Ermunterung durch andere. Und wenn wir das von uns fernhalten, es können ja auch manche in eine Gemeinde gehen und alle anderen ganz weit von sich fernhalten. Das ist so ein Schutzzaun, wie man es manchmal an Häusern sieht, so eine hohe Betonmauer und dahinter ist dann die Villa, dass ja niemand reingucken kann. Aber das ist kein christliches Leben, das ist nicht gesund, ja. Wir müssen unsere Geschwister reingucken lassen in unser Leben. Und wir müssen es auch als einen Wert schätzen, wenn wir Geschwister haben, die für uns beten und die uns vielleicht manchmal auch ermahnen und ermuntern. Und das ist ein Test für die Reife unseres Glaubenslebens. Ich habe es schon einmal gesagt, die Bibel sagt, die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Jakobusbrief. Ja. Das ist ein Zeichen von geistlicher Gesinnung, dass wir Korrektur annehmen können, dass wir nicht meinen, wir könnten mit Gott und der Bibel ganz alleine durchs Leben kommen und wir würden sowieso keine Fehler machen, die anderen machen viel mehr Fehler wie wir. Das ist Hochmut. Und dem Hochmütigen widersteht Gott, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Deshalb diese Ermahnung, gerade in einer herausfordernden Zeit, müssen wir aufeinander achten, einander stupfen und ermuntern, und immer wieder anspornen, sei mit auf dem Weg, geh den Weg ganz und klar. Wir sind bald am Ziel, aber wir müssen aufpassen, dass wir den geraden Weg, den schmalen Weg nicht verlassen. Erbaut einer den anderen. Baut einander auf im Glauben. Ist auch wichtig, dass wir sehen, letztlich soll ja auch die Ermahnung, auch die Zurechtweisung nur zu einem dienen, dass der andere im Glaubensleben vorankommt, dass er gestärkt wird in seiner Beziehung zu dem Herrn Jesus, dass er Kraft bekommt. Und es ist auch ein ganz wichtiger Dienst, dass ich sehe, wo ist mein Bruder, meine Schwester, vielleicht gerade angeschlagen, hat Not, wo braucht jemand ein Wort der Ermunterung? Wo braucht jemand Zeit, dass ich ihm einmal zuhöre, dass ich ihn vielleicht einmal besuche und mir anhöre, wo er Probleme hat? Ja, da müssen wir füreinander wirklich auch offen sein und bereit sein, auch die Lasten des anderen mitzutragen. Auch das gehört ganz wichtig mit zum biblischen Gemeindeleben. Nun geht es weiter und wird konkreter auch für das Gemeindeleben selber. Wenn Paulus sagt in Vers 12, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Nun, die Bibel hat eine ganz klare Ordnung. In der Gemeinde sagt Gott, die Leitung einer Gemeinde ist von Gottes Ordnung her denen übertragen, die er als Hirten, als Älteste, als Aufseher und Vorsteher eingesetzt hat. Das sind Brüder, das sind Männer, nicht Frauen. Ja, das ist heute auch so eine moderne Zeitgeisterscheinung, dass man sagt, ja, wir wollen die Frauen gleichberechtigt halten, die sollen auch Gemeinde leiten, sollen auch Predigerinnen sein, aber das ist nicht nach der Bibel. Ja. Gottes Wort sagt in 1. Timotheus 2 ganz klar, einer Frau erlaube ich nicht, dass sie lehre, noch dass sie über den Mann herrsche, Autorität ausübe. Ja. Und das ist eine ganz klare Linie, wer die verlässt, hat im Grund die Bibel als Boden verlassen und begibt sich in den Bereich der Welt und des menschlich eigenmächtigen Baues. Und das ist nicht mehr die Gemeinde, die Gott anerkennen kann. Ja? Also es ist klar, Gott beruft Männer. Gott beruft Männer, die bewährt sind im Glauben, die er begabt hat mit der Gnadengabe des Vorstehens, die er als Hirten berufen hat. Und sie sollen Hirtendienst tun in der Gemeinde. Also die Gemeinde wird auch gesehen als eine Herde und als eine Herde, die braucht Aufsicht, die braucht Fürsorge. Ja, sonst geht die Herde zugrunde. Eine Herde ohne Hirte ist das Opfer ganz bald der Wölfe. Das wird ja auch in Apostelgeschichte 20 so deutlich gesagt. Ja, es braucht diese Aufsicht. Und das ist eben auch wichtig, dass die Gemeinde einen solchen Dienst anerkennt. Nun, früher haben die Apostel Älteste eingesetzt in den Gemeinden. Ja. In Thessalonich war das offensichtlich noch nicht geschehen. Sie haben auch weiserweise immer gewartet. Ja. Sie haben in der zweiten Reise, wo sie dann die Gemeinden nochmal besucht haben, haben sie Älteste eingesetzt. Da waren die schon so 2-3 Monate oder ein Jahr lang, hatten sich bewährt und dann hat sich schon gezeigt, wer ist denn überhaupt ein Hirte? Das merkt man daran, dass ein Bruder ein Herz hat für die Schafe, dass er ihnen nachgeht, dass er anfängt, sie zu ernähren mit dem Wort, weil er die Gabe hat und auch den Drang vom Herrn, dass er einfach sieht, hier ist ein Mangel, hier ist eine Not, hier möchte ich dem Herrn dienen. Und zwar in einer geistlichen Gesinnung. Nicht als ein Oberherrscher, ja, nicht als ein Amtsinhaber, ja, da ist auch manches durch die Tradition schief geworden. Ältestendienst ist kein Amt. Ja, der Herr Pastor, ja, das ist der Hirte, ne? Der Pastor ist ja lateinisch Hirte, aber das ist eigentlich schon nicht mehr das, was die Bibel gesagt hat. Die Bibel hat gesagt, es gibt mehrere Älteste, Gott setzt sie ein und sie sind keine Amtsinhaber, sondern Diener. Diener, die in Liebe über der Herde wachen. Wir lesen das im 1. Petrusbrief so schön, 1. Petrus 5, wie das damals von der Bibel her gemeint war. Ab Vers 1, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinnstreben, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und solche Brüder braucht jede Gemeinde. Ja? Und das, was die Gemeinde tun soll, sie soll diesen Dienst und diese Brüder anerkennen. Sie soll sehen, ja, das ist ein Bruder, der dient dem Herrn. Das ist nicht ein selbsternannter Hirte, der Karriere machen will, der Macht ausüben will. Solche Menschen gibt es auch. Und die sind eine Plage für die Gemeinde. Sondern einer, der wirklich im Herrn vorsteht. Und der zeigt sich auch daran, dass er auch zurechtweist. Das ist auch ein ganz interessantes Wort, zurechtweisen. Das heißt eigentlich so viel wie etwas vor die Herzen stellen. An die Gesinnung, an das Denken appellieren und Menschen zureden, dass sie doch den biblischen Weg gehen. Das ist übrigens mit der schwerste Teil des Hirtendienstes. Ja? dass man auch zurechtweisen muss. Und das ist ein undankbarer Dienst. Ja? Das wird oft, kommt dann eben der Stolz und die fleischliche Haltung der Gläubigen raus. Was, du willst mir was sagen? Ich lass mir nichts sagen. Ich weiß selber, wie ich meinen Weg gehen muss. Ja? Das ist sehr traurig, wenn wir so denken. Ja? Da stimmt etwas ganz grundsätzlich nicht in unserer Beziehung zu dem Herrn Jesus, zu unserem obersten Hirten, wenn wir so reagieren, wenn wir zurechtgewiesen werden. Ja? Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Es kann keinen Hirtendienst geben ohne Zurechtweisung. Ja, so wie der Hirte ein Schaf, das da über die Hürde springt und oder auf dem Weg rausgeht und irgendwo an einem Abgrund lang geht, der muss es einfangen. Ja? Notfalls auch mit so einem Stab, wo er das mal ein bisschen robust wieder in die Herde reinbringt. Ja? Das geht nicht anders. Ja? Das ist Liebe, das ist nicht etwa böse Willkür. Ja? Und so ähnlich muss es auch im biblischen Hirtendienst sein. Und Paulus sagt hier, schaut, ihr sollt sie nicht nur zähneknirschend ertragen, diese Brüder, ihr sollt sie lieben für diesen Dienst. Wisst ihr, dann sind wir geistlich gesinnt. Wenn ich einen Bruder lieben kann, herzlich lieben kann, der mich gerade zurechtgewiesen hat. Ja, das fällt uns nicht leicht, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, aber so sollte es sein, ihr Lieben. Ja, dann stehen wir richtig vor dem Herrn. Denn wir müssen dürfen nicht vergessen, hinter diesen menschlichen Knechten und Unterhirten steht ja der oberste Hirte, ja, unser Herr Jesus. Der, der vom Himmel her die ganze Herde sieht, der unseren Weg sieht und der uns auch eben solch ein Hirtenherz, einen Knecht manchmal in den Weg schickt, damit wir zurechtkommen und ermahnt werden. Ja. Gesegnet sind wir, wenn wir das annehmen. Ja, lebt in Frieden miteinander. Streitet nicht drum. Wie viele Gläubige gibt es, die im Clinch leben mit ihren Hirten, ja, weil sie die Korrektur nicht annehmen wollen, weil sie eigensinnig sind. Ja. Jeder Älteste, und ich spreche mit vielen solchen Brüdern, weil ich immer wieder rumkomme in Gemeinden, erzählt solche Geschichten. Ja. Wie dann Brüder, Älteste verleumdet werden, wie sie angegriffen werden, wie gegiftet wird, wie Intrigen gesponnen werden gegen den Dienst dieser Brüder. Also dieses Wort steht nicht umsonst hier im Wort Gottes drin, sondern es ist ganz wichtig für eine Gemeinde, wenn sie erbaut werden will und unter dem Segen des Herrn vorwärts kommen will, dass sie auch den Hirtendienst in der rechten Weise anerkennt. Nun geht es weiter. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Ja, hier geht es darum, dass eigentlich die ganze Gemeinde eine Hirtengesinnung entwickeln sollte. So ist es in einer gesunden, guten Gemeinde. Dass man einander lieb hat, dass man Anteil nimmt am anderen, dass man auch schaut, wo ist vielleicht eine Fehlentwicklung und nicht von oben herab, nicht in einem besserwisserischen Art, sondern wirklich von unten her in Liebe dem anderen hilft. Der unordentlich lebt, das ist so ein militärisches Bild, der aus der Schlachtreihe läuft, der sozusagen da neben dem Heer seinen eigenen Weg herläuft, nicht nach dem Wort Gottes, den sollt ihr verwarnen, den sollt ihr zurechtweisen. Ja? Korrektur. Aber der kleinmütig ist, der ängstlich ist und zaghaft, den sollt ihr trösten. Ihm Mut zusprechen, ihn stärken in seinem Glauben. Nehmt euch der Schwachen an, derer, die ein Stück nicht so die Kraft haben. Wisst ihr, ist auch eine Frage, wenn wir schwach sind in unserem Glauben. Es gibt manche, die brauchen immer wieder Hilfe und Zuspruch, die werden schwanken, sind in Not. Da sollen wir uns derer annehmen und sie trösten und ermuntern. Aber das wollen wir auch sehen, solch eine Schwachheit ist eigentlich ein unnatürlicher Zustand. Warum? Der Herr Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Ja? Wer den Heiligen Geist hat, der hat im Grund alle Kraft, dem Herrn nachzufolgen, den Herausforderungen sich zu stellen und zu überwinden. Also es ist oft auch dann ein Mangel im Glaubensleben, der auch korrigiert werden sollte längerfristig, wenn jemand als Gläubiger kraftlos ist. Ja? Es ist eine Schwachheit, die wir tragen sollen, aber auf der anderen Seite muss sich der so schwach ist, auch fragen, wo stimmt etwas nicht in meiner Beziehung zum Herrn? Warum habe ich nicht die Kraft, die mir Gott eigentlich verheißen und gegeben hat in meinem Leben? Warum erfahre ich sie nicht? Seid langmütig gegen jedermann. Das heißt, regt euch nicht schnell auf, wenn euer Bruder, eure Schwester einmal etwas tut, was euch nicht gefällt. Ja? In einer großen Gemeinschaft, auch in einer Familie, da kommt es eigentlich immer wieder dazu, dass mal der eine aus Ichhaftigkeit, aus Mangel an Rücksicht dem anderen sozusagen auf die Füße tritt. Ja? Was machen wir dann? Fahren wir aus der Haut? Ärgern wir uns und regen uns auf? Die Bibel sagt, Gott ist langmütig gegen uns. Er vergibt uns viele Sünden. Er schaut lange zu. Er ist nicht schnell dabei, Züchtigung zu bringen, sondern er hilft und will korrigieren. Und erst wenn es gar nicht anders geht, kommt ernsthaftere Züchtigung. Und deswegen sollen wir auch langmütig gegen jedermann sein. Nicht schnell uns aufregen und ärgern. Seht darauf, Vers 15, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet allezeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Auch das gehört zu dieser geistlichen Gesinnung. Jemand tut mir etwas Böses und ich segne ihn dafür. Das ist ein Sieg Jesu Christi. Das ist etwas Wunderbares, wenn wir das so tun können. Ja? Die Welt vergilt Böses mit Bösem. Das ist ganz klar. Aber so sollen wir nicht sein. Nun kommen drei ganz bemerkenswerte kurze Sätze. Aber in denen steckt sehr, sehr viel. Da könnte ich allein eine Predigt halten, fast über jeden einzelnen Satz. Ich möchte es ganz kurz machen. Freut euch alle Zeit. Wohlgemerkt, Paulus war in der Verfolgung, die Thessalonicher waren in der Verfolgung und im Leiden, wo Paulus ihnen das geschrieben hat. Ja? Freut euch alle Zeit. Wir werden erinnert an die Philipper. Den hat Paulus aus dem Gefängnis wohlgemerkt geschrieben. Sie waren auch in der Verfolgung. Philipper 4, Vers 4, diese bekannten Verse. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wie kann ich das machen? Mich zu freuen mitten im Leiden. Wir haben schon mal darüber geredet diese Tage. Es ist eine übernatürliche Freude. Die Freude des Heiligen Geistes, die eigentlich dadurch erst entstehen kann, dass ich mich innerlich im Geist erheben kann über die Nöte und Anfechtungen hier auf der Erde, weil ich weiß, ich bin in Gemeinschaft mit dem Herrn im Himmel, der schon alles Leid und alle Not überwunden hat. Ich habe meine Heimat im Himmel. Ich darf im Gebet jeden Tag im Geist in das himmlische Heiligtum eingehen und dort mit meinem Gott und Vater, mit dem Herrn Jesus, erquickende Gemeinschaft haben. Das ist das Geheimnis. Dann können wir uns freuen in dem Herrn, in der Beziehung zu ihm, weil er uns so liebt, weil er auch Herr ist über all unsere schwierigen Lebensumstände. Dann können wir uns von Herzen freuen, mitten in bedrückenden Lebensumständen. Aber bitte, wir wollen dran denken, das ist eine Aufforderung. Ja? Freut euch ist ein Appell an unseren Willen. Wir müssen uns entscheiden. Wir können uns auch entscheiden, bedrückt zu sein und griesgrämig und jedes Problem noch zu vergrößern. Dazu neigt unsere Seele, dass die Probleme immer größer und immer düsterer werden. Ja? Wir müssen den Blick bewusst auf den Herrn richten und uns entscheiden, dass wir uns freuen wollen im Herrn. Betet ohne Unterlass. Auch hier treffen wir wieder auf ein Thema, das haben wir schon mal angeschnitten, dass ein lebendiger Christ, ein Christ, der mit dem Herrn Jesus lebt, ist ein Christ, der beständig betet, der immer in der Beziehung, im Austausch ist mit dem Herrn, der seine Löte und Anliegen, wir haben es im Philipperbrief gerade gesehen, immer wieder vor den Herrn Jesus bringt. Sonst drücken uns die Lasten nieder. Sonst fangen wir an, im Fleisch, in eigener Kraft zu leben, vor uns hinzuleben, die Dinge zu managen, anstatt den Herrn walten zu lassen in unserem Leben. Und dann wird unser Gebetsleben immer ärmer und immer seltener. Ja? Dann gibt es nur noch die Stoßgebete, 2 Minuten morgens, ein Stoßgebet am Mittag und ansonsten nichts. Dann ist aber ganz schwere Krise. Dann stimmt etwas nicht im geistlichen Leben. Betet ohne Unterlass, wie gesagt, heißt nicht mechanisch, dass man ständig beten kann. Wir haben andere Dinge, die wir tun müssen. Auch Paulus hatte solche Aufgaben. Aber dass wir in einer inneren Haltung des Gebets und der Verbindung mit unserem Herrn sind, das können wir ständig sein. Und so sollte es auch sein. Und dann diese nächste Ermahnung: Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Auch darüber habe ich schon mal eine ganze Verkündigung gehalten. Seid in allem dankbar. Ja, wie kann ich das sein, wenn ich krank bin, wenn ich vielleicht arbeitslos bin, wenn ich die oder jene drückende persönliche Nöte habe? Und jeder von uns hat ja solche Dinge, Lasten zu tragen. Kann ich da in allem dankbar sein? Ja, ihr Lieben, wir können das. Aber es ist auch eine Entscheidung, eine Willensentscheidung. Es ist die Frage, wie ordne ich meine Nöte und Probleme geistlich ein? Sehe ich, was Römer 8, 28 sagt? Es ist viel zitiert, aber es ist wichtig, dass wir das immer wieder mal ganz bewusst buchstabieren. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, zum Guten zusammenwirken. Wenn wir das wirklich glauben, dann können wir in allem dankbar sein. Wenn wir wirklich sehen, das Entscheidende ist nicht, welche Lebensumstände ich hier habe, sondern das Entscheidende ist, dass meine Seele für ewig errettet ist, dass ich Vergebung meiner Schuld habe, dass ich begnadigt bin bei Gott, dann kann ich mich freuen mitten in den größten Problemen. Dann kann ich dankbar sein, obwohl ich vielleicht gerade eine tiefe Enttäuschung erlebt habe. Warum? Wenn ich das Gewicht richtig setze. Ja? Paulus hat diese Gewichte richtig gesetzt, er hat diese Waage gesehen, die Leiden dieser Zeit und die Herrlichkeit, die uns gegeben ist und die auf uns wartet. Ja, und er hat gesagt, das ist ganz klar, das Gewicht der Herrlichkeit ist viel größer. Dagegen wiegen die Leiden dieser Zeit nichts gegen diese Herrlichkeit. Und wenn wir diese Sicht haben, dann können wir in allem dankbar sein. Ja? Können wir auch danken für Schwierigkeiten, können danken für Enttäuschungen. Warum denn? Weil unser gütiger Gott und Vater uns einen guten Weg führt, wenn wir in seinem Willen leben und erfahren dabei Anfechtungen und Enttäuschungen, dann bedeutet es, Gott hat es so zugelassen und es dient mir zum Besten. Es dient mir zur Läuterung, zur Reinigung. Ich muss beschnitten werden, wenn ich als eine Rebe am Weinstock die rechte Frucht bringen will. Wenn wir das verstehen, dann kann ich auch für diese Dinge dankbar sein. Ja? Das ist eine geistliche, fortgeschrittene Lektion. Aber ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir diese Lektion lernen. Es ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also es wird nochmal ganz deutlich gesagt, ihr sollt als Christen dankbare Leute sein. Ich denke das manchmal, wenn wir so in unsere Umgebung schauen, die ungläubigen Menschen um uns herum, die keine Hoffnung haben, sie sind nicht dankbar im Regelfall. Sie sind oft verbittert wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, die sind vielleicht reich und wohlhabend und haben alle möglichen Dinge und trotzdem ärgern sie sich und sind unzufrieden, weil bestimmte Wünsche und Begierden in ihrem Leben nicht in Erfüllung gehen. Wirkliche Dankbarkeit findet man ganz selten. Bis hin in den Alltag. Dass ich schon gehört habe, wenn ich mich mal bedankt habe bei irgendjemand, der eine Dienstleistung gemacht hat, im Geschäft mir eine Reklamation erledigt hat oder so, und ich mich bedankt habe und ihn gelobt habe, dass er gesagt hat, ach, sowas hört man fast nie mehr. Die Leute kritisieren nur, wenn sie unzufrieden sind. Aber Dank hören wir nicht mehr. Ja? Da können wir als Christen ein Zeugnis sein, wenn wir dankbar sind, wenn wir den Frieden ausstrahlen und weitergeben, den Gott uns gegeben hat. Nun kommen drei weitere Ratschläge, die, denke ich, in erster Linie das Gemeindeleben betreffen, aber auch das persönliche Leben. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Die hängen ein bisschen zusammen, diese drei Dinge. Schaut mal, wenn wir wissen, das Entscheidende an unserem Christsein ist, dass wir Kinder Gottes sind, gezeugt durch den Heiligen Geist, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Gott möchte unser Leben leiten und er tut es durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Gott möchte, dass wir eine Ausstrahlung haben als Zeugen Jesu Christi in unsere Umgebung hinein und diese Ausstrahlung kommt durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Ja? Und die Bibel zeigt nun ganz deutlich, wir können diesen Geist Gottes, der uns gegeben ist, dämpfen und betrüben und hindern in unserem Leben. Und hier ist das klare Gebot, das sollt ihr nicht tun. Ja, das ist eigentlich das Bild, in dem der Geist Gottes auch gezeigt wird als ein Feuer, das brennt und jetzt versuche ich dieses Feuer auszulöschen, ja, indem ich so eine Decke drauf tue oder Asche drüber schütte, ja, wie wir halt so manchmal ein Feuer ausmachen. Ja. Aber wenn wir das geistlicherweise tun, dann tun wir unserem geistlichen Leben einen ernsten Schaden an. Ja. Gott möchte, dass dieses Feuer, dieses geistliche Feuer brennt. Seid brennend im Geist, lesen wir im Römerbrief. Ja. Und was dämpft denn den Heiligen Geist? Schaut, es sind bestimmt verschiedene Dinge. Wir sehen im Epheserbrief, wo es auch darum geht, den Geist nicht zu betrüben, dass zum Beispiel Zorn und Wut, Bosheiten untereinander, unbereinigte Sünden untereinander und vor Gott, das dämpft den Heiligen Geist. Das betrübt den Geist Gottes. Eigenmächtige Wege, ungehorsam, sich nichts sagen lassen, auch das dämpft den Heiligen Geist. Ein geisterfülltes Leben ist ein Christus hingegebenes Leben, wo unser Eigenleben zum Opfer gebracht wird, wo es nach Römer 12, Vers 1, dass unser Leib Gott zur Verfügung gestellt wird, im Gehorsam, im Glaubensgehorsam. Und wenn wir da das Wort Gottes befolgen und Gehorsamschritte tun, uns züchtigen und zurechtweisen lassen, dann führen wir ein geisterfülltes Leben. Das ist eigentlich der Normalfall. Ja? Da müssen wir gar nicht irgendwelche Sondertechniken anwenden, sondern eigentlich sind wir vom Geist erfüllt. Wir können diese Geistesfülle eben nur beschränken und dämpfen durch unseren eigenen Ungehorsam und unsere Fleischlichkeit. Und da sagt Paulus, sagt Gott uns, dämpft den Geist nicht in seinem Wirken. Gilt auch in der Gemeinde. Ja? Dort, wo wir lieblos Kritik üben, Intrigen haben, im Dienst zum Beispiel der Verkündigung gegenüber, wo dann also jede Predigt zu Hause in den Häusern zerrissen wird und der Prediger mit, ja, in kleine Fetzen, das kommt auch vor, da wird der Geist Gottes betrübt. Ja? Da kann er auch in einer Gemeinde nicht mehr wirken. Es gibt manche Gemeinden, da gibt es Feindseligkeiten zwischen christlichen Familien in der zweiten oder dritten Generation, weil der Großvater irgendwann mal dem anderen Großvater vielleicht irgendeine Auseinandersetzung hatte um ein Grundstück. Deswegen reden die Enkel nicht mehr miteinander und gehen alle in eine christliche Gemeinde und sagen, sie seien Christen. Ja? In solch einer Gemeinde hat man die Atmosphäre eines Friedhofes dann manchmal und weiß gar nicht warum. Aber das kommt daher, weil unbereinigte Dinge sind, weil der Geist gedämpft wurde. Ja? Also eine geisterfüllte Gemeinde ist eine Gemeinde, in der die Liebe zum Wort und zum Herrn herrscht und in der man auch untereinander darauf achtet, bereinigte Verhältnisse zu haben. Ja? Dass man dem Bruder und der Schwester offen in die Augen sehen kann und da nicht Dinge anstehen lässt. Ja, den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Nun, das kann man unterschiedlich deuten. Es gab damals ja auch prophetische Offenbarungen mündlicher Propheten in den Gemeinden. Also das finden wir ja auch im ersten Korintherbrief, dieser Prophetendienst. Darüber hinaus kennt die Bibel aus meiner Sicht aber auch noch eine andere Weissagung, nämlich die 1. Korinther 14, 3, das Reden, das geistgeleitete Reden zur Ermunterung, zum Trost und zur Ermahnung. Und ich denke, genau dieses allgemeine Weissagen, das eigentlich jeder Gläubige ausüben kann, das ist hier auch gemeint. Und das bedeutet, wenn der Geist Gottes wirkt, dann kann Gott durch einzelne Geschwister andere ermuntern und ansprechen, dass auch die Predigt und auch anderes genau in ihr Leben redet und sie dadurch gestärkt werden. Das sollen wir nicht verachten. Wir sollen aber alles prüfen und das Gute behalten. Wir dürfen nicht alles unkritisch annehmen, was uns heute geboten wird. Das haben wir auch schon gehört. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Das Böse tarnt sich manchmal, ihr Lieben. Und da wird es besonders gefährlich. Ja? Wir müssen das Böse durchschauen und ablegen. Nun kommt Paulus am Schluss zu einem Segenswunsch. Er weiß ja, letztlich ist dieser ganze Weg der Thessalonicher in der Hand Gottes. Letztlich bei allen Ermahnungen geht es darum, dass Gott Gnade schenkt, dass Gott zum Ziel kommt mit den Thessalonichern. Ich lese Vers 23 und 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Ich denke, das ist nochmal ein ganz wunderbarer Schlussakzent in diesem Abschnitt. Letztlich geht es darum, dass der Herr mit uns zum Ziel kommt. Letztlich ist es seine Gnade, wenn ein Glaubensleben gelingen darf und vollendet werden darf im Frieden und in fruchtbarem Dienst für den Herrn. Das müssen wir immer wieder sehen. Und der Wunsch des Paulus und der Wunsch Gottes ist, dass wir durch und durch geheiligt sein mögen. Dass wir immer mehr hineingestaltet werden in das Bild Christi und unser Leben immer mehr Christus ähnlich und Christus gemäß wird. Ist es auch unser Wunsch und unser Verlangen? Ich hoffe es und möchte hoffen, dass auch diese Verkündigung dazu beiträgt, dass wir neu ein Verlangen haben, dass unser Leben mehr von diesem wunderbaren Herrn Jesus ausstrahlen soll und bezeugen soll im Alltag unter unserer Umgebung. Und das ist dieses Ziel der fortschreitenden Heiligung. Ja, die Zeit fehlt uns, da genauer einzugehen. Diese drei Elemente der Person, Geist, Seele und Leib, da könnte man auch manches drüber sagen. Es möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Also, der Herr möchte uns bewahren. Er möchte uns zum Ziel bringen. Er ist derjenige, der letztlich auch durch seine Gnade und Treue uns zum Ziel bringt. Das dürfen wir im Glauben festhalten. Am Schluss bringt Paulus noch einige Aufforderungen. Brüder, betet für uns, küsst, grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Ja, damals gab es noch eine Gemeinschaft, die war so innig, dass man sich mit einem respektvollen Kuss auf die Wangen begrüßt hat. Es war Ausdruck dessen, dass man nahe beisammen war. Heute gibt es das nicht mehr. Man kann sich fragen, ja, ist heute auch die herzliche Brüderlichkeit nicht mehr so da, dass man das tut. Aber wichtig ist, diese Bruderliebe soll bei uns bleiben. Ja, damals schon hat man in den Gemeinden die Briefe der Apostel vorgelesen, dass jeder wusste, was das Wort Gottes zu sagen hat. Da wurde auch der ganze Brief vorgelesen und es war Paulus sehr wichtig. Und so denke ich, ist es auch wichtig, dass wir in unseren Gemeinden das Wort Gottes getreulich Wort für Wort und Vers für Vers auch immer wieder betrachten, verkündigen. Dadurch wird die Gemeinde erbaut und werden die Gläubigen gestärkt. Paulus schließt mit diesem Wunsch, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und das möchte ich auch an das Ende dieser Verkündigung und dieser ganzen Reihe stellen. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir das gehörte Wort aufnehmen können, dass es uns ermuntert und herausfordert, dass wir unser Leben an dem Herrn und seinem Wort neu ausrichten, dass wir neu Mut bekommen, dem Herrn Jesus in Treue nachzufolgen, bis er wiederkommt. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir für den Reichtum, den du uns gibst in deinem Wort, wie du uns immer wieder auch unsere Herzen ermunterst und aufwächst. Herr, du hast uns auch in der heutigen betrachteten Schriftabschnitt aufgefordert, dass wir wachen sollen und nüchtern sein sollen. Du weißt, wo wir in Gefahr sind, einzuschlafen, wo wir in Gefahr sind, in unserem Alltagsleben zu versinken und zu vergessen, was es bedeutet, als Kinder Gottes in einer gottlosen und bösen Welt zu leben, Zeugnis zu sein, gegen den Strom zu schwimmen und auch wachsam zu sein gegen die listigen Angriffe des Widersachers. Schenke uns doch diese Ermunterung, dieses innerliche Aufwachen, jedem Einzelnen, Herr, schenke uns, dass wir die geistliche Waffenrüstung anziehen, dass wir wirklich dir bewusst nachfolgen und dienen in einer Zeit, die dem Gericht entgegenreift und dass wir doch auch die Kraft empfangen, noch viele Menschen zu warnen und noch vielen Menschen diese Rettungsbotschaft weiterzusagen, dass doch noch Menschen errettet werden. Herr, das willst du und deshalb hältst du auch diesen Tag des Zorngerichts noch zurück. Gib uns die Kraft, diesen Ruf der Gnade noch vielen auszuteilen. Und du hast uns auch gezeigt, dass wir auch dementsprechend als Gemeinde, als Einzelne leben sollen. Schenke uns doch da auch die rechte Gesinnung, uns ermahnen zu lassen. Die rechte Gesinnung, dankbar und froh zu sein in dem Heil, das du uns schenkst, dass wir nicht beschwert werden und unsere Gedanken nicht niedergedrückt werden, sondern dass wir uns immer wieder neu stärken lassen in der Gemeinschaft mit dir. Herr, du bist treu. Du hast das gute Werk in uns begonnen. Du willst es auch vollenden und uns zu deinem Ziel bringen. Darauf dürfen wir vertrauen. Und dir, unserem erhöhten und verherrlichten Herrn, wollen wir auch am Schluss dieser Bibeltage alle Ehre geben. Wir wollen dich preisen und loben und anbeten. Amen.